und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin Moin, ihr Landratten, ein neues Jahr, ein neuer Podcast. Ja, frohes neues Jahr erstmal an alle. Heute mal wieder mit meinem sehr guten Freund Max. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Hallo Kirill, hallo da draußen. Ja, es ist Zeit für die erste Folge Saufgesabbel. Wir hatten ja im Dezember angekündigt, dass wir eine kleine Pause machen. Die hat jetzt doch irgendwie auch ein, zwei Wochen länger gedauert, als wir gedacht haben. Aber jetzt sind wir frisch und erholt wieder für euch da und jetzt gibt's jede Woche wieder was auf die Ohren und wir starten direkt mit einem richtigen Knaller.
Knaller, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir haben ein bisschen was geändert und zwar wird der Max gleich drauf eingehen. Wir sind ja jetzt schon fast 7 Jahre, also das verflixte 7. Jahr läuft, glaube ich. Max hat sich da ein paar Gedanken zugemacht, wie wir euch ein bisschen mehr überraschen können.
Genau, es war jetzt nach 6,5 Jahren einfach mal an der Zeit, so ein paar Sachen für uns auch zu ändern, einfach mal auch neue Anreize zu schaffen. Und wir haben uns von unserem dicken Ding verabschiedet im Restaurant. Also es geht jetzt gar nicht speziell um den Podcast, da wird alles gleich bleiben, sondern es geht um Sachen, die wir im Restaurant geändert haben. Und zwar,
wir haben uns von unserem dicken Ding verabschiedet, da hört sich echt auch ein bisschen komisch an.
Das könnte sein, ich bin jetzt weg, nein. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, ich bin natürlich weiterhin da. Aber das dicke Ding, also jeden Tag ein Wein aus einer großen Flasche, das haben wir sozusagen in den Ruhestand geschickt. Und dafür haben wir kreiert High Five Wines, einen wöchentlich wechselnden Tasting Flight mit immer spannenden Themen.
Und das heißt, wenn die Gäste an die Tür kommen, gibst du denen erstmal einen High Five, oder?
Können wir auch gerne machen, habe ich kein Problem mit. Nein, es geht tatsächlich um 5 Weine jede Woche. Spannende.
5 unterschiedliche,
ja. Die man als kleinen Tasting Flight A5CL, also 5 Gläser A5CL, bei uns genießen kann. Jetzt gar nicht primär zum Essen dazu gedacht, sondern dass man einfach auch mal nach der Arbeit, so als kleinen Afterwork oder einfach nur mit seiner Liebsten, seinem Liebsten vorbeikommen kann und bei uns am Bartresen, am Hochtisch. Aber natürlich geht es auch zum Essen dazu, diese wöchentlich wechselnden Tasting Flights verkosten kann und gar nicht groß dazu was essen muss, aber natürlich gerne darf und kann. Und da wird es eben jede Woche ein anderes Thema geben. Mal eine Rebsorte, mal ein Land, eine Region, aber auch mal einen einzelnen Weinberg, dass man sagt, okay, wir haben eine Lage, sagen wir jetzt mal den Kaltstatter Saumagen aus der Pfalz und dann haben wir den aus dem gleichen Jahrgang, gleiche Rebsorte von 5 verschiedenen Winzern. Also sowas. Also Themen, Ideen habe ich ohne Ende, also da können wir ganz, ganz spannende Verkostungen jede Woche anbieten.
Mal so eine Zwischenfrage, wird das irgendwie erklärt oder kriegt man einfach nur 5 Weine vorgesetzt?
Nein, also dadurch, dass ja unser ganzes Team aus Weininteressierten und größtenteils ausgebildeten Sommeliers besteht, ist immer jemand von uns da, der die Weine auch erklären wird, die Idee hinter dem Flight erklären wird. Das mache jetzt nicht immer ich, das kann auch mal die Christine, das kann mal der Yassin, das kann mal der Mirko sein. Aber irgendjemand wird immer was dazu auch sagen. Also man muss sich nicht alleine damit beschäftigen, sondern man bekommt schon so einen kleinen, so eine kleine Erläuterung und Einleitung.
Ich fasse das mal zusammen. Das heißt, wir nehmen die Leute und nicht nur euch Zuhörer, sondern natürlich ihr als Gäste oder unsere Gäste, nehmen wir mit auf eine kleine Reise. Die bekommen 5 unterschiedliche Weine zu der bestimmten Thematik. Und du oder einer deiner Sommeliers gibt etwas dazu.
Genau,
also an seinen Senf dazu wollte ich sagen, aber ich glaube, das
oder Feinsenf, je nach Wahl. Nein, also das ist genau eben so gedacht und das hast du messerscharf analysiert und zusammengefasst. Das Ganze, bitte.
Ich fühle mich gerade ziemlich gut, danke. Wenn dir ein Kompliment ist.
Hast du dir verdient.
Hör auf, ich schmelze gleich dahin.
Ja, und eben 5CL, natürlich könnte man es theoretisch auch in 0,1 ausschenken, wenn man das möchte.
Also wer es möchte, wir schenken auch mehr aus.
Gegen Umsatz wären wir uns selten. Und das wird so immer so zwischen 25 und 45 Euro liegen. Wir stellen euch jetzt mal den Tasting Flight für diese Woche vor. Ja. Und zwar ist das Thema Riesling.
Einer meiner Lieblingsthemen.
Genau, darum habe ich das auch direkt genommen, damit ich dich zum ersten Podcast in 2025 direkt einmal queren.
Ein großartiger Mann, ne? Erst kriege ich Komplimente und dann direkt zack, einmal über den Asphalt mit dem Gesicht.
Du hast drum gebettelt.
Nein, es ist... Hans, sag mal, was ist denn heute los?
Ich bin gut drauf.
Ja, es freut mich. Ich freue mich immer. Okay, erzähl uns doch mal, um was es heute geht. Oder in dem Fall
High Five Wine.
High Fives. High Five. Ja, so heißt das richtig, ja.
Genau, so heißt es richtig. Thema Riesling. Und es ist jetzt, ich habe 5 verschiedene Länder, somit 5 verschiedene Regionen. Aber es ist eben immer die Rebsorte Riesling. Wir gehen jetzt einmal durch, wir verkosten es. Und so könnt ihr euch das dann zu Hause vorstellen, wie High Five Wines bei uns eben im Kinnfels abläuft.
Super.
Ich schenke mal den ersten Wein ein.
Ich bin gespannt auf den ersten Riesling.
Ja, wir starten auch direkt mit sowas, was du ganz besonders gern magst. Jung, knackig, frisch. 23er Riesling vom Weingut Gunderloch. Da sind wir in Rheinhessen. Also wir starten mit dem deutschen Riesling. Und das hat natürlich einerseits den Grund, dass wir das Riesling-Land Nummer 1 sind.
Das heißt, Deutschland ist das Riesling-Land, weil wir am meisten davon anbauen?
Genau, also weltweit muss man sagen, gibt es ca. 60.000 Hektar Riesling. Davon stehen ja so 24.000 bis 25.000 Hektar in Deutschland. Also gutes Drittel, also ein bisschen mehr als ein Drittel findet man bei uns in Deutschland.
Und der Rest?
Platz 2 ist so, da rechnet man eigentlich nicht mit. Da haben wir Rumänien auf.
Ich hatte gehofft, du stellst mir die Frage, weil ich hätte darauf antworten können.
Ich habe recherchiert. Du hast ein Recherchen gemacht.
Ja, ich habe recherchiert.
Auf Platz 3 ist dann die USA, die haben wir auch vertreten. Dann kommt Frankreich. In Frankreich kann man es eigentlich auch nahezu auf eine Region eingrenzen. Die haben wir heute auch dabei, und zwar ist das das Elsass. Da gehen wir dann später noch ein bisschen drauf ein. Auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 kommt dann Australien, Österreich und dann kommt Italien. Das sind so die Top-Plätze. Und ich habe jetzt mal klassische Riesling-Regionen ausgesucht, die wir heute verkosten. Mit diesem klassischen Riesling-Region mache ich an Wein Nummer 5 mal eine Klammer dran, aber dazu später mehr.
Mhm. Also ich freue mich besonders auf die letzte Flasche. Die hat so einen grünen Verschluss. Aber ich tippe mal, du wirst sagen, ich darf das noch nicht verraten.
Nein, wir wollen mal noch nicht teasern. Aber
erstmal stoßen wir an. Auf euch. Frohes Neues.
Genau, frohes Neues. Wie gesagt, 2023 Riesling vom Roten Schiefer, vom Weingut Gunderloch, und das Ganze aus 2023. Wir sind also hier in Rheinhessen am sogenannten Roten Hang, eine sehr bekannte Lage oder ein Zusammenschluss von Lagen, der eben einen ganz besonderen Boden mit sich bringt. Und der steht eben hier auch als Name auf dem Etikett, Roter Schiefer. Das ist eben...
Roter Schiefer, beschreib uns doch mal den Boden. Also was versteht man unter roten Schiefer? Ist es Kalkstein? Was ist es? So, also Schiefer ist Schiefer? Ja, Schiefererdel. Okay, gut, alles klar.
So. Jetzt ist auch schon wieder vorbei mit Loden. Ne? Jetzt, weißt du, da gibt man ihm mal ein Stückchen Zucker. Nein, also es ist...
Lass lutschen.
Es ist Schiefer, ja. Und es gibt verschiedene Arten von Schiefer. Es gibt Grauschiefer, es gibt Grünschiefer, den findet man im Rheingau und im Mittelrhein so ein bisschen. Und es gibt eben in gewissen Orten auch den roten Schiefer, und der heißt roter Schiefer, weil er einen sehr, sehr hohen Eisenoxidanteil hat und wirklich rot ist. Also es gibt so eine Bundesstraße, die führt von Mainz nach Worms, und da gibt es auch eine Bahntrasse direkt daneben, die liebe ich zu fahren, weil du kannst dann schön auf den Roten Hang gucken, in Nierstein und in Oppenheim, und siehst dann eben wirklich zwischen den Rebzeilen diesen roten Boden extrem durchschimmern. Und das ist eben das, was diese Lage auszeichnet. Und wenn man hier reinriecht, ich finde, es hat halt auch so einen metallischen Charakter einfach. Ne? Es ist ein sehr mineralisch geprägter Wein. Er hat so diese leichte, typische Rieslingfrucht, so ein bisschen was leicht Exotisches, Steinobst. Aber in erster Linie hat er wirklich diese fast schon metallischen Charakter, und dann am Gaumen vor allen Dingen diese extreme Salzigkeit. Und das ist das, was ich an diesen Weinen vom Roten Hang auch so extrem liebe und schätze.
Dann habe ich ja die richtige dumme Frage gestellt. Siehst du, guck mal, was wir jetzt gerade alles erfahren haben. Hätte ich die Frage nicht gestellt?
Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ne? Das war schon, war das Sesam?
Auch schon, du richtig stehst, ne? Das siehst du, wenn das Licht angeht. Warum ausgerechnet den Riesling gewählt als allererstes? Ich meine, er ist sehr knackig, ne? Das muss man einfach sagen.
Es ist der frischeste heute, es ist der einzige 23er Riesling, den wir in dem Flight dabei haben, und deshalb habe ich ihn ganz an Anfang gestellt. Okay. Und erster Wein, Deutschland, größtes Anbaugebiet für Riesling. Und es ist eben, es geht ja auch darum, so verschiedene Stilistiken einer Rebsorte dann in so einem Flight auch
anzuzeigen. Okay, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Und das ist jetzt eben so ein knackiger Einstiegsriesling. Es ist ein VDP-Gutswein, also das Weingut Gundeloch ist VDP-Mitglied.
Bio-Siegel haben wir auch drauf.
Bio-Siegel haben wir auch. Johannes Hasselbach, der Eigentümer des Weinguts und der Winzer, arbeitet sehr naturnah und macht wirklich tolle, spannende, in erster Linie Riesling. Er hat auch ein bisschen Sauvignon Blanc und ein bisschen Weißburgunder. Aber man kennt das Weingut vor allen Dingen für seine Rieslinge und dann eben auch vor allen Dingen für die großen Gewächse aus dem Roten Hang, vor allen Dingen aus dem Roten Berg und aus dem Pettental. Das sind so die beiden Parabellagen des Weinguts.
Was zahlen wir dafür, wenn wir den nach Hause bestellen?
12, 13 Euro. Also das ist ein schöner
Einstiegspreis. Ja.
Schöner Einstiegsriesling, macht richtig Laune, den zu trinken und wird es dann bald bei uns auch im offenen Ausschank geben.
Das sind die Vorboten.
Das sind die Vorboten, genau. Ich habe den schon mal, also wir haben im Moment noch einen anderen Riesling. Einmal sind wir jetzt so bei den letzten 10 Flaschen und dann kommt eben dieser hier als schöner, knackiger, so Richtung, wenn es dann ein bisschen wärmer wird, dann passt der.
Passt das, ja, genau. Das hätte ich auch gesagt, dass das eher so in die Richtung Frühling, Sonne, die ersten Sonnenstrahlen, ein bisschen wärmer, super angenehm.
Das ist jetzt für mich auch, man kann dazu natürlich auch schon ein bisschen was essen, aber das ist für mich auch einfach ein Riesling zum Ballern. Also macht auch einfach.
Ballern. Immer wenn du das sagst, geht mein Herz auf.
Ja, der hat 12 Volumenprozent, das kannst du einfach schön wegschlürfen, der hat eine schöne Trinkigkeit, ohne anstrengend zu sein. Und das ist, also da merkt man eigentlich gar nicht, dass man die zweite oder die dritte Flasche aufmacht.
Finde ich sehr gut, ja, das sehe ich genauso. Ist jetzt nicht unbedingt ein Wein, den ich zum Ballern benutzen würde, weil du nicht, da trinke ich lieber den Weißburgunder von meinem besten und liebsten Winzer dieser Welt, Spieß. Den kann ich zum Ballern nehmen. Den genieße ich tatsächlich. Also, wobei den anderen genieße ich, glaube ich habe das jetzt gerade falsch ausgedrückt.
Naja,
nicht, dass Johannes
du willst grundsätzlich keinen Riesling
zum Ballern nehmen.
Das liegt einfach an deiner wunderbaren Vorliebe für diese grandiose Rebsorte.
Nein, es liegt daran, dass der Riesling mir immer zu sauer ist.
Hast du deine Quetschis dabei heute?
Wie meine, sag mal, du redest ja schon, wie man glaubt, das sind Papas Quetschis. Aber ich glaube oder hoffe, dass du mir noch Riesling heute von den 5 einen vorstellst, den ich gut trinken kann. Ist ein Beschuldigung da die Chance?
Ich bin mir ziemlich sicher tatsächlich.
Du bist dir sogar sicher? Oh, das sagt er nicht oft.
Ja, ich weiß ja, dass Riesling nicht unbedingt deine Lieblingsrebsorte ist, aber du schon auch sagen kannst, wenn dir ein Riesling schmeckt, vor allen Dingen, wenn er so ein bisschen Komplexität mit sich bringt. Ich habe jetzt mal den zweiten Riesling in unserem High-Five-Tasting-Flight eingeschenkt.
Sind wir in Deutschland noch oder wo
sind wir? Wir sind im deutschsprachigen Raum, aber wir gehen nach Österreich und zwar zum Weingut Jurčič. Wir haben den 21er Riesling aus den alten Reben vom Zöpinger Heiligenstein. Für mich wahrscheinlich eine der besten, wenn nicht sogar die beste Rieslinglage, die Österreich zu bieten hat. Und es ist wirklich ein...
Warte mal ganz kurz, ich habe eine Frage. Hier steht es auf der Flasche, in Glas geprägt, 1 OTW. Ist das
OTW?
OTW, ist das richtig, was ich sehe?
Genau, das ist...
Das heißt was?
Es gibt die österreichischen Traditionsweingüter. So würdest du der Mirko vielleicht aussprechen.
Aber gut, sie über den nicht und den Kakao.
Es ist... Österreichische Traditionsweingüter, das ist so ein bisschen ähnlich dem VDP angelegt. Das ist eine Winzervereinigung, die eben die Lagen in Niederösterreich klassifiziert, mittlerweile auch in der Steiermark. Und nach werden sicherlich auch noch andere Weinbauregionen dazukommen. Und die machen eben Lagenklassifizierung ähnlich dem VDP, dass man eben...
VDP bedeutet dann in dem Fall, wenn das auf der Flasche geprägt ist, dem großen Gewächs.
Also im Moment ist noch eine erste Lage, weil... die österreichischen Traditionsweingüter gehen das ein bisschen anders an. Die zäumen das Pferd sozusagen von hinten auf. Die haben jetzt erstmal über die letzten 10, 15 Jahre alle möglichen ersten Lagen klassifiziert. Und jetzt im zweiten Schritt werden sie dann aus diesen ersten Lagen die großen Lagen klassifizieren, also die besten Lagen.
Das heißt, die erste Lage ist schon sehr gut und dann gibt es die große Lage.
Alle Lagen, die sehr gut sind, sind jetzt erstmal erste Lagen. Und aus diesem Paket der ersten Lagen werden jetzt in den nächsten 10 Jahren die großen Lagen.
Die ziehen quasi die Essenz.
Genau, die sagen jetzt, okay, wir haben jetzt mal wirklich unsere Besten rausgesucht. Und was sind denn jetzt wirklich die allerbesten? Und die geben wir dann mal hervor. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Der Zöbinger Heiligenstein wird eine große Lage werden in Österreich. Es ist einfach die perfekte Rieslinglage. Wir haben ein sehr seltenes Gestein, ein sehr altes Gestein. Es ist über 270 Millionen Jahre alt und es gibt es wirklich nur in diesem Ort in Zöbing. Das ist das Zöbinger Permgestein. Das ist ein sehr seltener Wüstensandstein mit einem sehr, sehr hohen Vulkananteil. Also, und das Besondere ist, und da schlagen wir jetzt die Brücke zum ersten Wein, auch mit einem sehr hohen Eisenoxidanteil.
Mhm. Aber das also im Vergleich zum ersten?
Naja, ich finde schon, dass da auch so diese Salzigkeit, diese,
also Salzigkeit, diese ja,
leicht metallische Charakter gut durchkommt. Es ist ein deutlich komplexerer Wein. Wir reden jetzt theoretisch über ein Großgewächs, wenn man es jetzt nach Deutschland transferieren würde. Ja, vorhin hatten wir den Gutswein, also die Einstiegslinie eines Weinguts. Somit sind wir jetzt natürlich qualitativ deutlich höher. Und sind jetzt hier dazu auch noch die alten Reben, also die Reben, die in dem Fall mindestens 60 Jahre alt sind auf dem Weingut. Das ist wirklich so die Creme de la Creme des Weinbergs.
Ja, aber das riecht man, finde ich, auch.
Es genau, schon ein deutlich mehr Fülle, deutlich mehr Komplexität. Aber er hat trotzdem eben diese typische Säure für einen Riesling.
Ja.
Aber wir sind natürlich auch 2 Jahre älter. Wir sind jetzt bei 21.
So, und wir probieren mal.
Er hat eben schon eine gewisse Stoffigkeit. Er hat eine knackige Säure immer noch. Aber
war lecker.
Es ist ein sehr schöner, großer österreichischer Riesling. Und zwar muss man jetzt auch sagen, dass das schon wirklich wahrscheinlich mit einer der besten Rieslinge ist, die es in Österreich
gibt. Kostet?
Um die 50 Euro.
Oh ja, da sind wir ja schon mal 4, ne? Also zum ersten.
Ja, das ist
schon ein großer Sprung, finde ich.
Aber es ist halt preislich schon auch in dem Bereich, wo die großen Gewächse in Deutschland
waren,
ne? Also, und auf der Ebene spielt er ganz klar. Mir fällt gerade noch eine Verbindung zum ersten Wein ein. Die war mir bis gerade eben, die ist mir gerade wie so ein Geistesblitz eingeschossen. Tatsächlich ist die Schwester des ersten Winzers mit dem zweiten Winzer verheiratet.
Vetternwirtschaft.
Nein, wo die Liebe hin.
Wo die Liebe hin. Ach krass. Das heißt, wir haben eigentlich hier Onkel und Tante nebeneinander. Nee, ein Bruder und Schwester nebeneinander. So rum.
Bruder und Schwager nebeneinander.
Bruder und Schwager. Okay. Bruder und Schwager, ja. Gut.
Genau. Dass du also die Schwester von Johannes, mir fällt jetzt gerade, warte mal, habe ich es irgendwo. Stefanie, genau. Stefanie ist eben die Schwester von Johannes Gundeloch und sie ist mit dem Alvin Jurcic verheiratet und die führen eben.
Aber Jurcic ist aber eher so ein bosnischer, kroatischer, ich weiß es gar nicht.
Ja, gut, aber das hast du in Österreich ja sehr viel durch die K&K-Monarchie einfach von früher.
Ah, ne? Okay, also, ja.
Alles, was so Ungarn und teilweise ja auch das Balkans hat ja früher mal, hat ja sehr starke Einflüsse in Österreich genannt und deshalb hast du viele diese.
Jurcic, ja, kroatisch würde ich tatsächlich eher tendieren, sonst wie Modric.
Ja, aber es wird ja nicht mit C am Ende geschrieben, sondern es wird ja mit SCH am Ende geschrieben.
Ach so, okay. Ja, das.
Ja, also es ist jetzt nicht diese Balkanschreibweise, sage ich mal, sondern es ist sicherlich in der Familie, die schon auch sehr lange in Österreich lebt. Das kann man.
Also sie machen auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Wein. Das muss man einfach mal so sagen.
Hast du aber gerade nochmal die Kurve gekriegt.
Ich musste gar keine Kurve kriegen, ich war noch gar nicht. Also,
aber aus. Alvin ist auch einer der Vorreiter in Österreich, wenn es um biodynamischen Weinbau geht. Also sie haben
hier ist auch ein Bio-Zeichen drauf, ja.
Bio-Zeichen drauf, aber sie arbeiten tatsächlich auch biodynamisch und sie sagen auch immer Low Intervention. Also die Arbeit passiert eigentlich im Weinberg, im Keller passiert da nicht mehr so viel.
Wir werden hier von der Seite aus fotografiert und wir sollen uns angucken, wird mir gerade gezeigt. Also das muss man auch mal im Podcast erwähnen, was alles so im Background passiert. Nicht in die Kamera gucken, wird gerade gezeigt. Achso, doch in die Kamera. Guck doch mal in die Kamera.
Ich soll in die Kamera.
Ja, dann machen wir das. Ich finde es immer gut. Scheiße, jetzt muss ich wieder zurück, irgendwie zurückfinden. Aber toller Wein. Macht richtig Spaß, ist was Besonderes, finde ich. Und schmeckt sogar einem Typen wie mir, der tatsächlich nicht so gerne oder nicht so oft Riesling trinkt. Was ist Flight Nummer 3?
Nicht Flight Nummer 3, Wein Nummer 3 im Riesling-Flight. Also ein Flight ist ja immer das Ganze.
Ach so, ist Flight. Oh, okay, siehst du, das ist doch gut, wenn ich das mal auch.
Es ist manchmal gut, wenn du dumme.
Die dummen Fragen sind ja dafür da, um mehr Wissen zu bekommen. Es gibt keine dummen Fragen, wie mir mal jemand sagte.
Oder auch ein schlauer Mensch gewesen sein. Wir haben
jetzt auch einmal ganz kurz würgen. Wir haben jetzt als dritten Wein in unserem Flight.
Sehr gut, sehr gut. Haben wir einen wunderbaren Riesling aus dem Elsass. Und zwar sind wir jetzt hier beim Weingut La Rocherie mit dem Village Riesling aus 21 auch. Das Weingut La Rocherie ist wirklich ein klitzekleines Weingut. Das ist ein junges Ehepaar, Justine Boxler und François Petit. Justine kommt aus dem Elsass gebürtig und François ist aus der Champagne. Und das Hauptaugenmerk der beiden liegt auch in der Champagne, erzeugen wirklich ganz, ganz feine und tolle Champagner. Aber Justine hat jetzt so ein paar Weinberge aus ihrer Familie bekommen. Die Familie Boxler ist eine sehr bekannte Familie im Elsass für den Weinbau. Und da ist es eben so, dass sie wirklich jetzt so ein bisschen auch Weine anfangen im Elsass zu machen. Klassische Elsass-Weine, aber mit einem, ja, sage ich mal, das Elsass hat ja schon manchmal so ein eingestaubtes Image und sie versuchen da halt schon wirklich auch so einen modernen Stil reinzukriegen.
Aber was ist denn, also Elsass ist ja, Riesling, sagst du, ist ja deren größte Fläche?
Ich weiß nicht, ob Riesling die größte Fläche ist. Also es ist eine der Hauptrebsorten. Dann hast du noch den Pinot Gris, den Pinot Blanc, also den Weiß- und den Grauburgunder. Du hast den Gewürztraminer, was auch so eine klassische elsässische Rebsorte ist.
Zwei, drei.
Du hast den Oxoran ein bisschen, du hast ein ganz klein wenig Silvaner auch. Und
Muscatella.
Muscat, danke. Ja, den habe ich jetzt fast vergessen. Ja. Und was in den letzten Jahren auch immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und wo wir sicherlich auch noch viel drüber hören werden. Und das ist jetzt auch so ein kleiner Geheimtipp für euch da draußen. Haltet mal die Augen offen nach Pinot Noir, also Spätburgunder.
Warum auf einmal jetzt ist es unserer Welterwärmung geschuldet oder?
Die trägt sicherlich auch ihren Teil dazu bei, aber man darf mittlerweile zum Beispiel auch in den ersten Grand Cru Weinbergen Pinot Noir anbauen. Und
warum darf man das jetzt erst? Wurde es
weil das die ganze Zeit nicht erlaubt. Also du durftest da schon Pinot Noir anbauen in den guten Weinbergen, aber du durftest sie nicht als Grand Cru vermarkten. Und jetzt eben in den ersten, ich glaube mittlerweile sind es 4 Weinbergen von den knapp 50 Grand Crus, die es im Elsass gibt, darfst du in 4 jetzt mittlerweile auch Rotwein als Grand Cru anbauen. Und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Geschichten und da wird man sicherlich auch in den nächsten Jahren noch viel hören. So ein Tipp da draußen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ein Pinot Noir von Albert Mann zum Beispiel zu probieren, macht das mal. Es lohnt sich wirklich, es sind grandiose Weine.
Sind das dann auch Weine, die man lagern kann, dass man sie jetzt einkauft, wo sie noch günstig sind? Weil wenn alle dann auf den Trichter kommen, wird es ja teurer.
Also die günstig sind die schon nicht. Das ist also die guten Pinots kosten schon auch ihre 50, 60, 70 Euro. Also im Vergleich zum Burgund ist es immer noch günstig, aber auch da sind wir schon weit weg von günstig. Das Elsass hat ja eben so ein bisschen dieses eingestaubte Image, süß, breit, opulent. Ja. Das ist schon auch ein bisschen die Stilistik der Region, aber es gibt eben immer mehr junge Winzer, die auch deutlich trockenere Weine machen wollen, die deutlich frischere Weine machen wollen, um so ein bisschen mehr den Zeitgeist auch zu treffen. Aber ich persönlich mag schon auch manchmal, gerade wenn es auch so eine deftige elsässische Küche dann gibt, ich sag mal so Sauerkraut, Gänseleber, Froschschenkel, also alles, die Elsässer sind ja definitiv keine Kostverächter.
Aber Froschschenkel, also bitte schreibt in die Kommentare, wenn ihr Bock habt mal auf Froschschenkel oder würdet ihr Froschschenkel verurteilen, wenn wir das mal auf die Karte nehmen. Ich hätte das gerne von euch gewusst, weil wir immer wieder diskutieren, ob wir das mal auf die Karte nehmen und natürlich auch in dem Zusammenhang, ist es zeitgemäß oder nicht? Ist es angebracht oder nicht? Schreibt bitte dazu. Das mal, danke, dass du das mal gesagt hast, weil so kann ich mal ein paar positive Kommentare oder positive Fragen an unsere Zuhörer stellen.
Ja, interessiert uns mal eure Meinung, schreibt es gerne mal.
So, jetzt trinken wir erstmal. So, Elsass.
Schon von der Nase deutlich mehr Opulenz, auch so ein bisschen so leichte Honignoten mit dabei. Also er hat schon eine gewisse Fröhlichkeit, aber dann am Gaumen ist eben eine schöne Trockenheit da.
Bone dry. Oh doch, schon. Und da zieht sich so ein bisschen, da finde ich da mehr die Säure drin als beim zweiten. Und da zieht sich so ein bisschen mein Magen zusammen. Ja, das ist für dich.
Wie bildest du das auch?
Vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich glaube, das ist keine Einbildung, wenn mein Magen sich zusammenzieht. Weil die Säure ist schon knackig hier.
Ja, die ist jetzt nicht weniger knackig als in den anderen beiden Weinen.
Der allererste war schon sehr, sehr frisch. Der zweite war, würde ich mal sagen, ausgewogen. Und jetzt der dritte. Ja, ist schon klar. Das muss man auch mögen.
Absolut, das muss man mögen. Ich mag das tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich mag auch diese Stilistik sehr gerne. Das ist jetzt schon die Kategorie Riesling. das wäre mir jetzt zum So-Trinken fast ein bisschen zu anstrengend. Also da,
ja, das verstehe
ich. Da würde ich jetzt schon gern was zu essen
was denn? Haben.
Ja, da kannst du jetzt, ich denke jetzt gerade so an unseren Pulpo zum Beispiel.
Rohen Cassoulet, Mango,
so eine
Schärfe
drin. Schärfe drin.
Ja.
Sowas kann der Wein auf jeden Fall sehr, sehr gut ab. Aber es ist ein sehr vielseitig einsetzbarer Wein. Also der hat schon viele Möglichkeiten, aber gerne eben mit so ein bisschen Schärfe, vielleicht so einer leichten exotischen Fruchtkomponente auf dem Teller. Das kann der schon sehr, sehr gut.
Ja, das finde ich auch. Also das muss ich leider unterschreiben, so wie es ist.
Und bevor du fragst, dieser Wein kostet ungefähr 35 Euro. Und es gibt auch nicht so viel davon. Also man muss sagen, dass die Jahresproduktion im Moment bei denen so aber bei 2500 Flaschen für diesen
Wein. Das ist ja nichts. Und dafür dann nur 35 Euro? Also nur ist, ne, 35 Euro ist viel Geld, aber...
Ja, aber wir sind auch wieder nicht im Lagenbereich. Ne? Wir sind im Village-Bereich, also im Ortsweinbereich. Und das ist jetzt in dem Fall eine Cuvée aus drei verschiedenen Dörfern. Also aus den.
Aber immer Riesling.
Immer Riesling. Immer Riesling, immer Elsass, aber eben drei verschiedene Ortschaften, die direkt nebeneinander liegen. Und es gibt dann auch noch Lagenrieslinge von dem Weingut. Da reden wir dann aber über eine Produktion von teilweise nur 500, 600 Flaschen. Also,
ja, geil. Aber die Flasche kostet dann auch 100 Euro.
100 noch nicht, aber sie sind deutlich teurer auf jeden Fall.
Ja.
Aber es ist eben ein Weingut, glaube ich, was auch noch ganz am Anfang ist. Die beiden haben sich erstmal auf die Champagne konzentriert und so jetzt in den letzten 4 bis 5 Jahren ist eben auch immer mehr Elsass dazugekommen und auch wiederum ein Tipp, organisiert euch mal ihre Champagner, die sind wirklich auch richtig, richtig gut. Aber auch von den elsässischen Weinen wird man, denke ich, in naher Zukunft noch viel hören.
Schmeckt gut. So, Nummer 4.
Nummer 4, ein Wein, den ich persönlich wirklich sehr, sehr gern mag, obwohl er mich mal fast Haus und Hof gekostet hätte. Mir hat den mal ein lieber Kollege in einer Blindprobe eingeschenkt und ich hätte wirklich Haus und Hof nahezu fast verwettet, dass das
ein... Warte, aber bevor du alles verrätst, also Haus und Hof, aber bevor du alles verrätst, lass uns doch einmal probieren und dann, wir sagen auch noch nicht, was es ist.
Wir sagen noch nicht, was es ist. Es ist für mich ein schöner, wenn ich da reinrieche, es ist einfach ein Riesling. Es ist ein richtig schöner, gehaltvoller Riesling, der für mich sehr, sehr viel mitbringt. Was
großes Gewächs-Style.
Riesling, genau, was ich bei einem Riesling mag. Der hat eine schöne Extrakt, der hat ein schönes Extrakt. Da passiert wirklich in der Nase schon sehr viel. Er hat eine tolle Opulenz, aber...
Ja, das ist ein großes Gewächs, würde ich sagen. Ich sehe es von hier aus nicht ganz genau. Ich sehe nur 2019. Irgendwann genau,
Riesling.
Ja.
Die Idee ist ein großes Gewächs. Er ist auch wie ein großes Gewächs gearbeitet. Er ist klassisch im Holzfass ausgebaut, also im großen, alten Holzfass. Lag da 22 Monate auf der Hefe. Also alles, wie man auch mit einem großen Riesling in Deutschland arbeitet. Es ist tatsächlich auch ein deutscher Winzer dran beteiligt, und zwar ist das Ernie Losen vom Weingut Dr. Losen.
Ja.
Aber der Wein stammt aus dem Columbia Valley in Washington State. Also wir sind in den USA.
Könnte ich jetzt nicht behaupten, tatsächlich.
Ja, und so ging es mir in dieser Blindprobe eben damals auch. Und ich habe gesagt, das ist ein großes Gewächs, das ist Deutschland. Ich hatte, glaube ich, den Jahrgang sogar richtig mit 2019. Und das kommt aus der Pfalz. Und da bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Und ich fand den damals schon richtig, richtig gut. Und dann hat der liebe Kollege so den Strumpf abgezogen von der Flasche. Ja, und dann war es ein amerikanischer Riesling aus dem Columbia Valley.
Aber das ist auch, also das...
Das ist ein Brett.
Ja, das ist ein Brett. Also es schmeckt mal richtig, richtig geil. Und ich hätte jetzt auch schwören können, das ist irgendwie ein deutsches, großes Gewächs.
Wenn man genau auf die Flasche guckt, sie wollen auch ein großes Gewächs sein. Sie haben sogar GG vorne so leicht eingestanzt ins Etikett. Also das Vorbild ist ganz klar, einen großen deutschen Riesling nachzumachen.
Das haben sie geschafft.
Das haben sie gemacht, geschafft. Das Ganze ist eben vom Weingut oder von dem Projekt Eroica. Das ist eine Joint Venture zwischen Dr. Losen und dem größten und bekanntesten Weingut des Washington State, Chateau Saint-Michel. Das Projekt gibt es schon relativ lange. Aber diesen Riesling machen sie eben auch nicht jedes Jahr. Also es gibt einen anderen Riesling, den sie machen, und der heißt einfach nur Eroica. Und das ist eben der Eroica XLC, der Extra Long Yeast Contact. Also da
hört sich wie ein Flugzeug an.
Ja, wie diese Codes, die sie dann immer...
Ja, die sie immer verwenden. XLY, schieß mich tot, 2009, 4, 7, 2.
Genau. Also diese Joint Venture zwischen den beiden Weingütern gibt es schon seit 1999. Mhm. Ist wirklich ein ganz, ganz großer Erfolg. Und eben seit ein paar Jahren gibt es ab und zu auch diesen XLC. Und ich finde das richtig, richtig stark.
Weißt du denn, wie viel die davon ungefähr produzieren dann so an Flaschen? Oder wird das nicht publik gemacht?
Also da habe ich jetzt keine Info drüber. Tatsächlich, Château Saint-Michel produziert einen eigenen Riesling. Der heißt einfach nur Riesling Château Saint-Michel, das ist der meistproduzierteste Riesling der Welt.
Alter Schwede, was sind die? Also ich dachte, wir haben die meiste Fläche.
Ja, aber die von einem einzelnen Wein, also von einem einzigen Wein, produzieren die so pro Jahr zwischen 12 und 15 Millionen Flaschen.
Ho.
Und das ist jetzt ein Einstiegsriesling. Das ist ein Riesling, der kostet in den USA, so wenn du den im Liquor Store kaufst, bist du so bei 12 bis 15 Dollar. Aber das ist so die Benchmark für amerikanischen Riesling. Der hat eine gewisse Restsüße, der ist jetzt nicht trocken ausgebaut.
Vielleicht, deswegen mögen ihn die Leute wahrscheinlich auch.
Ja, das ist eine Erfolgsstory in den USA. Das ist kein schlechter Wein, aber das hat jetzt qualitativ nichts mit dem zu tun, was wir hier.
Das heißt, wir sind hier im High-End.
Wir sind hier im High-End-Bereich, auch wirklich aus einem Single Vineyard. Das steht auch mit auf dem Etikett, Evergreen Vineyard. Das ist so der bekannteste Riesling-Weinberg in Washington State eigentlich. Der liegt ein bisschen höher, ist an den Ancient Lakes und das ist ein Parade-Riesling-Weinberg einfach. Und da sourcen sie eben die Trauben.
Hattest du schon gesagt, was der kostet?
Habe ich noch nicht gesagt. 40 Euro, also auch so in diesem großen...
Ja, aber tatsächlich, naja, ich würde mal sagen, unterbewertet. Könnte, also ich hatte ja so 50, 60 gesagt. Also schmecken tut er einfach nach 50, 60. Ja, er schmeckt als Wein, aber er wäre es wert. So.
Definitiv. Unterschreibe ich sofort. Für mich wirklich ein ganz, ganz großer Riesling und halt auch so ein Eye-Opener. Ne? Also viele denken ja, USA ist irgendwie immer so zugeholzte Chardonnays oder so. Nein, es gibt eben auch solche tollen Weine und es ist eben nicht alles Kalifornien, sondern wir sind ja jetzt nördlich an der Westküste. Mhm. Im Columbia Valley und wirklich, das rate ich eben auch jedem jungen oder jeder jungen Kollegin, Kollegen, geht mit offenen Augen durch die Weinwelt. Es gibt so tolle Weine.
Es hat sich auch viel geändert.
Ja, und du darfst nicht pauschalisieren im Wein. Das ist so ein
Riesen. Wie sagst du immer so schön, nicht alles über einen Kamm scherben.
Korrekt. Man muss eben immer die Augen offen halten.
Ja, ich finde das super. Ist auch eine gute Einstellung. So lässt man nichts sich entgehen. Ne? Man ist dann, es muss ja nicht alles immer einem schmecken.
Und ich würde sagen, Augen offen halten ist das richtige Stichwort für den letzten Wein in unserem Riesling Flight.
Ich hätte gerne, dass du mir vorher die Rückseite von dem Wein vorliest, und zwar auf der Originalsprache.
Ja, ich übersetze die mal ganz schnell.
Okay, was da näher ist.
Genau, den Gau.
Schau. In Ningxia, producing a Riesling was once considered a mission impossible. However, Canaan winery owner Crazy Fang believed so strongly in the potential of the land under her feet that she achieved what others didn't dare to try.
Okay.
Canaan Riesling is full-bodied and refreshing with juicy flavors, light floral notes and a hint of petrol.
Wir sind in Asien, ihr Süßen.
Wir sind in Ningxia, in der bekanntesten Region und in der besten Region Chinas tatsächlich für den Weinanbau. Also ich glaube, es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir einen chinesischen Wein im Podcast
haben. Ja, wir haben tatsächlich das allererste Mal, aber ich kann auch was zu chinesischem Wein, ausnahmsweise kann ich mal was dazu sagen. Ich habe mit Ralf Boos eine Verkostung gehabt, da ging es um die Rotweine, die aus China kommen, und die sind in einem unfassbar hochpreisigen Segment, weil die dort so unglaublich tolle Weine inzwischen produzieren, und das darf man gar nicht unterschätzen. Ich glaube, da ist das Wort über, oder besser der Spruch über den Kamm scheren ganz gut angebracht, weil die Leute scheren das wirklich über den Kamm. China heißt Masse. Nein, China hat auch inzwischen eine Lücke gefüllt, die eben im qualitativen Bereich so unfassbar gefragt und auch von denen gefüllt werden kann. Und deswegen habe ich mich ja so besonders auf die letzte Flasche tatsächlich gefreut, weil das auch ein, ja, wie soll ich sagen, Qualitätsmerkmal und Geschmacksexplosion, die man eigentlich nicht erwartet.
Ja, also ich glaube, wenn wir an China denken und an Wein denken, dann würden die meisten Leute heute sagen, was, die machen auch Wein? Oder
ist nicht auch ohne Schirm.
Oder sagen, Kreiswein oder was? Nein, es ist mittlerweile, China ist mittlerweile das drittgrößte weinproduzierende Land der Welt.
Wahnsinn, ne?
Also die Qualität ist auch dementsprechend. Es gibt auch viel Scheiß, brauchen wir nicht drüber reden, aber das haben wir in Deutschland, in Italien und so weiter auch.
Haben wir überall.
Weil die Spitze ist sehr, sehr gut. Was China ja immer macht, was sie nicht selber können, holen sie sich für viel Geld Fachleute ins Land. Das haben wir ja zum Beispiel auch bei der Kaviarproduktion oder anderen Lebensmitteln oder auch industriellen Geschichten. Und was sie natürlich haben, sie haben Platz und sie haben Arbeitskräfte. Also das ist halt in China...
Also haben wir 2 Milliarden, lass mich lügen, ich weiß es nicht.
Und Ningxia ist mit Abstand die fortschrittlichste Region in China, wo auch die meisten der hochwertigen Rotweine herkommen. Das ist eine Region, die wirklich mit ihren Bordeaux-Blends bekannt geworden ist. Mhm. Mit diesen Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc-Wein, weil das die Chinesen auch selber gerne trinken. Und die bauen, haben sich ja dann teilweise wirklich so Weingüter aus Frankreich nachgebaut. Also auch architektonisch und so weiter. Oder?
Das wusste ich nicht.
Aber es gibt Weinbau zum Beispiel in Ningxia schon seit 1900 ungefähr. Also es ist jetzt keine in den letzten 20 Jahren oder...
Keine Kinderfüße, keine Kinderschuhe.
Nee, es gibt den Weinbau schon relativ lang. Dann gibt es noch die Shandong-Region, die ist relativ nah an Peking dran. Das ist die zweitwichtigste Anbauregion. Der teuerste Wein Chinas kommt allerdings ganz aus dem Süden, aus dem so am Fuße des Himalayas. Ne, da hat vor ein paar Jahren eine sehr bekannte europäische Luxusmarke ein Weingut wirklich aus dem Boden gestampft, LVMH mit der Aoyun Winery. Und das ist mittlerweile ein Rotwein, da bist du bei 400 Euro ungefähr. Das ist, der Wein ist wirklich gut, ob der so viel kosten muss, ob man das braucht, lass mal alles dahingestellt.
Marketing ist alles.
Und wenn man den Kollegen von LVMH sicherlich eins nicht absprechen kann, dann ist es ihr Marketingverständnis.
Absolut, das können die wirklich gut.
Aber es gibt auch zum Beispiel die Shangui Winery, die wird von einem Österreicher mitbetrieben, von Sepp Moser. Die machen zum Beispiel jetzt auch so einen Wein, da bist du auch schon bei 150 Euro. Das ist so, a purple wind comes from the east oder so heißt der.
Kenne ich tatsächlich nicht.
Also doch, den hast du sogar schon getrunken, weil den gab es nämlich bei dem Tasting mit Ralf Boos. Den habe ich da auf einem Bild gesehen.
Ja, ist das so? Dann, da war noch Brandy im Spiel. Das heißt, ich weiß es nicht mehr. Gott sei Dank.
Tatsächlich machen, das ist das Gleiche, das kommt aus derselben Ecke, gibt es auch einen sehr, sehr guten,
genau.
Ich sag mal, wie Cognac, aber darf natürlich nicht Cognac heißen.
Darf nicht heißen. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Verpackung ist phänomenal.
Ja.
Da, der Stoff, dann gibt es eben auch natürlich die Klassifizierung, so die kleinste Klassifizierung, da kostet die Flasche, keine Ahnung, 150, 200 Euro. Sagst du so, okay, ist eine Menge Asche, aber schmeckt so lala. Dann gehst du in die mittlere und denkst dir, die kosten nur 50 Euro mehr. Und denkst dir, wow, was ist das? Und dann gehst du in die hohe Stufe, die kostet dann 600-700 Euro die Pulle. Und du denkst dir, Junge, was ist das denn für ein geiler Stoff?
Es ist wirklich sehr, sehr gut, kann man nicht anders.
Wir haben mit der Ralf sehr viel davon probiert, deswegen weiß ich gar nicht mehr, was wir noch alles getrunken haben. Aber ich kann sagen, also man denkt da gar nicht drüber nach oder man hat es nicht auf dem Schirm, aber China ist...
Ist stark im Kommen. Lass uns mal probieren.
Wir probieren. Also auf jeden Fall von der Nase.
Von der Nase ist er komplett anders als die anderen Weine.
Völlig anders. Allerdings, es gibt so eine Nuance, die Riesling immer hat. Also die...
Jetzt bin ich mal gespannt.
Es ist dieses... Es ist aber für mich, es ist mein Eindruck immer. Es hat so ein leicht... Ja, diese Frucht und Erde, die sich vermischt in der Nase. Also das habe ich immer, also das rieche ich immer wieder raus. Das hat immer die Rebe hat 20, er schmeckt immer unterschiedlich und auch das Produkt, wer es produziert. Aber es hat immer irgendwie so einen gleichen Touch, deswegen kann man Riesling immer ganz gut rausriechen. Rausschmecken ist schon wieder was anderes.
Also ich finde, der Wein hat drei Sachen, die ihn sehr deutlich von den anderen unterscheiden. Er hat so eine ganz, im ersten Moment und auch am Gaumen so eine ganz krasse Granny Smith-Note, also diesen grünen Apfel.
Grüner Apfel, ja, würde ich unterschreiben.
Dann jetzt in der Nase, wenn jetzt hat er auch ein bisschen Temperatur bekommen, kriegt er so eine, kennst du diese Dosen-Ananas? Also dieses süßliche Ananas?
Mag ich überhaupt.
Oder man könnte jetzt auch sagen, so dieses Haribo Tropical, da ist ja auch so ein bisschen Ananas mit dabei. Und was er hat und was man bei Riesling immer wieder findet, ist Petrol.
Mhm. Ja, ja, ja.
Mich erinnert, also Wenn ich den blind bekommen würde, würde ich wahrscheinlich als erstes ihn nach Australien stecken. Es gibt in Australien, im Clare Valley und im Eden Valley, Rieslinge, die genau in diese Stilistik gehen. Und wenn ich den blind bekommen würde, würde ich ja niemals an China denken. Und von daher würde ich wahrscheinlich Australien sagen. Es ist für mich der perfekte Abschluss für diesen Riesling-Flight, weil er einfach komplett anders ist als die anderen vier Rieslinge. Und eben das, was auch so ein bisschen dieses High-Five-Wein verdeutlichen soll, Augen auf beim Eierkauf und wirklich mal spannende Weine auch von unbekannten Regionen verköstigen. Und es ist doch jetzt mal spannend, wirklich, wir haben die gleiche Rebsorte, haben fünf verschiedene Herkünfte. Alle Weine haben natürlich irgendwie eine gewisse Gemeinsamkeit, aber sie sind trotzdem eigentlich alle sehr, sehr
völlig unterschiedlich, ja. Und das ist ja das, was wo ich jetzt zum Ende von unserem Podcast dir ein Lob aussprechen muss. Es ist eine sehr, sehr gute Idee, weil man, glaube ich, die Gäste oder unsere Gäste, unsere Freunde mit auf die Reise nehmen kann, die in kürzester Zeit unfassbar viel Wissen vermittelt oder einfach viel Spaß macht. Denn sogar ich als Nicht-Riesling-Trinker habe richtig Spaß gehabt heute mit dir.
Das freut mich.
Mit dem Wein mehr als mit dir, aber
gut, es gibt um leider den Jahren. Da kriegt ja im Auge das Betrachten.
Nee, aber Spaß beiseite. Und ich finde eben diese Skalierung von 5 Zl, man kann natürlich mehr trinken, aber dann bist du auch nicht irgendwie verwirrt im Kopf oder breit im Kopf, sondern ist es ganz angenehm. Du hast ganz unterschiedliche Geschmäcker probiert und fühlst dich immer noch zurechnungsfähig.
Absolut. Und jetzt habt ihr eben jede Woche die Möglichkeit, bei uns spannende Tasting Flights kennenzulernen. Kann ja so die nächsten Wochen anteasern. Wir werden in den nächsten Wochen mal nach Südafrika reisen. Wir werden Chardonnay haben wir, glaube ich, nicht mit. Noch nicht.
Ich habe frei bis da. Bis Chardonnay kommt, habe ich frei, ja?
Okay, dann mache ich den erst im nächsten Jahr. Aber du. Also es gibt mal eben ein Land wie Südafrika dann. Dann werden wir uns demnächst mal um ein Weingut vorstellen. Da haben wir jetzt.
Oh ja, Weingüter sind, stimmt. Das ist auch eine gute
Frage. Drinks mit 5 verschiedenen Weinen. Das hatten wir auch schon das eine oder andere Mal hier im Podcast. Und dann werden wir mal so Sachen machen wie Vulkanweine, dass man einfach 5 Weine, die denselben Boden haben, aber aus verschiedenen Ecken kommen.
Aus verschiedenen Ecken der Welt oder aus?
Ja, aus verschiedenen Ecken
der Welt. Aber ihr habt das spannend. Ja.
Gleiche Gesteinsformation als Unterlage haben. Und somit werden wir uns durch die ganze Weinwelt arbeiten. Also Ideen habe ich mehr als genug und es lohnt sich auf jeden Fall, immer wieder vorbeizukommen und unsere High Five Wines zu genießen.
Exakt so würde ich das auch sagen und auch empfinden, oder ich empfinde es auch so. Das war heute sehr spannend. Es ist mal was ganz anderes. Diese Idee habe ich nirgendwo anders bis jetzt gesehen. Oder besser gesagt, dieses Konzept habe ich nirgendwo anders gesehen. Also schreibe ich das einfach mal dir auf die Stirn und mir auf die Stirn. Ey, wir sind da hoffentlich die Vorreiter und viele machen es nicht nach, weil wir wollen ja.
Ja, also es gibt ähnliche Konzepte, aber ja, es ist jetzt sicherlich nicht so weit verbreitet, aber wir haben ja immer gesagt, wir wollen nicht nur Weinrestaurant sein, sondern wir wollen ja auch immer so ein bisschen so einen Charakter einer Weinbar haben.
Einer coolen, entspannten Weinbar, ja.
Genau, und das wollen wir jetzt, glaube ich, mit diesem High Five Wines noch ein bisschen weiter nach vorne bringen. Man muss eben nicht zwingend bei uns was essen, sondern man kann einfach nur gerne an den Bartresen, an unsere Hochtische kommen, sich das einschenken lassen und wenn man es jetzt schnell verkosten will, ist man in einer Viertelstunde durch zum Beispiel. Ne? Also wir machen das ja auch so ein bisschen nach eigenem Tempo, wie man es jetzt haben will. Wir sind da ganz flexibel. Also kommt gerne vorbei. Es macht Spaß.
So ist es.
Jetzt haben wir Riesling und es kommen ganz viele andere spannende Themen. Und es kommen ganz viele andere spannende Podcasts, glaube ich. Ne?
Ja, ich habe da was gehört. Ich werde es aber noch nicht verraten. Es wird, glaube ich, nächster oder übernächster Podcast von der Thematik her. Könnte ziemlich lustig werden. Also vor allen Dingen für euch, für uns, glaube ich,
weniger. Ich sag mal so viel, wir quälen uns mal wieder.
Wir quälen uns für euch, ja, genau. Es war ziemlich spannend heute und ich als Nicht-Riesling-Trinker kann sagen, sogar mir hat es geschmeckt und ich kann es nur weiterempfehlen. Max, vielen Dank für dein Wissen, vielen Dank an euch und naja, frohes neues Jahr nochmal.
Genau. Frohes Neues und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
In Hamburg sagt man
Tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfels Kitchen Wine in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.